Also, hey, ich wollte von mal sagen, was...
Sorry.
Sorry.
Ich wollte euch nur erzählen, dass diese Flasche habe ich bei eBay ersteigert.
Wahnsinn.
Krass.
Das ist der Hammer.
Ja, also das ist eine Manuel Neuer Flasche. Ja? Manuel Neuer hat im WM-Finale letztes Jahr hat er aus dieser Flasche getrunken. Man kann das sehen im Film Die Mannschaft, Minute 68. Ich habe das nachgeprüft. Ja? Dann nimmt er die Flasche, macht sie auf.
Wow.
Ja.
Eine Wahnsinnsflasche. Der Hammer. Aber was ich euch eigentlich mal fragen wollte, so, ich habe ein großes Problem. Und zwar, ich habe zwei Karten geschenkt gekriegt für das Champions League-Finale Barca gegen Juve. Abgefahren in Berlin, beste Mannschaft der Welt, Barca, gegen irgendeinen italienischen Verein, keine Ahnung. Und ich darf da dazu. Ich habe nur ein kleines Problem, ich habe Zeit, ich habe Lust, alles geil. Das Problem ist nur, wie verklicke ich das meiner Frau? Also, ich war letzte Zeit so viel weg und so. Ich glaube nicht, dass sie so richtig Lust hat, so drei Kinder alleine, wieder, schon wieder ein freies Wochenende, ich mache mein Ding und so. Habt ihr da einen Tipp für mich?
Puh, also ich meine, da brauchst du echt eine gute Taktik. So wie ich eine gute Taktik gebraucht habe, um diese Flasche zu ersteigern. Sonst hätte ich viel zu viel dafür bezahlt. Ja? Du darfst auf jeden Fall nicht zu früh mit der Wahrheit rausrücken und auf keinen Fall zu viel Interesse zeigen.
Nicht zu früh mit der Wahrheit rausrücken. Ich weiß nicht, ob meine Frau das so cool findet. Aber was ich mir überlegt habe, vielleicht wäre so ein Moment, wo ich die Kinder ins Bett bringe. Wo wir beide die Kinder ins Bett bringen. Da muss meine Frau, verstehst du, die muss dann entspannt bleiben und so, dass alles ruhig bleibt und so.
Boah, echt eine schwere Frage. Was sagst denn du dazu? Du bist doch eine Frau.
Also ich habe auch einen Namen. Wie wär's, wenn du den mal benutzen würdest?
Wie heißt du denn?
Doro.
Hi, ich bin der Manu.
Ah, hi, ich bin Joe. Ja, also das Ding ist nicht so cool, oder wie? Du musst es ins Bett bringen?
Nee.
Nicht so cool. Was ich noch dachte, vielleicht so mit Kerzenlicht und so, romantische Stunde, alles gut und so.
Ja, gute
vielleicht
Idee.
So?
Auf gar keinen Fall.
Auch nicht gut.
Ich würde mir schon von vornherein ein besänftigendes Geschenk überlegen. Ich habe zum Beispiel überlegt, ob ich diese Flasche wieder verkaufen soll. Also, du könntest sie mir abkaufen. Ich würde Gewinn machen und du hättest eine coole Manuel Neuer Flasche, die
ganz
außerdem
sicher
aus einem richtig guten Material ist.
Steht meine Frau total drauf. Auf jeden Fall. Manuel Neuer Flasche.
Jeder will eine Manuel Neuer Flasche.
Bestimmt. Sag mal, muss ich eigentlich die ganze Zeit laufen?
Nein.
Eigentlich nicht, ne?
Okay.
Okay. Ich weiß jetzt immer noch nicht den perfekten Moment. Wann ist der richtige Moment, wo ich mit meiner Frau darüber quatsche? Ich weiß es immer noch nicht. Ich habe mir überlegt, vielleicht ist es auch ein guter Moment, so, also direkt, weiß nicht, ob ich das sagen darf, so direkt nach den Tagen oder so. Verstehst du? PMS vorbei, Schmerzen vorbei und dann gehen die Frauen emotional durch die Decke. Weißt? Total alles super und so. Ach, du weißt nicht, was PMS ist, oder? Glücklich sind die Unwissenden. Genieße dein Unwissen. Meine Frau sagt immer, dumm lädt leicht. Sagt sie zu mir. Also wann ist der perfekte Moment? Manche würden sagen, hey, warum? Du hast dich noch nie um perfekte Momente gekümmert, Joe. Pünktlichkeit ist nicht so dein Thema. Und ich sage, ja, Pünktlichkeit finde ich überbewertet. Aber ich glaube, da geht es mir ein bisschen wie Gott, weil Gott hat alle Zeit der Welt. Und wenn der von einem richtigen Zeitpunkt redet, dann hat das eigentlich nichts mit ihm zu tun, weil für ihn ist immer die richtige Zeit. Er hat alle Zeit der Welt, er braucht nicht den richtigen Zeitpunkt fokussieren. Und trotzdem gibt es manchmal so einzelne Stellen in der Bibel, da redet er so vom perfekten Moment. Und wenn er das tut, dann tut er das also nicht für sich, sondern dann tut er das ja für uns, uns zuliebe, weil wir leben in Zeit, ihm ist ja egal, wann der perfekte Moment ist. Ein Ding, wo er vom perfekten Moment redet, den möchte ich euch mal vorlesen, als Predigtext für heute Morgen. Das steht in Römer 5, ab Vers 6. Schon damals, als wir noch hilflos der Sünde ausgeliefert waren, ist Gott, und jetzt, ich habe die falsche Übersetzung. Da steht nämlich eigentlich im Griechischen, ist Gott zum richtigen, zum perfekten Zeitpunkt für uns Gottlose gestorben. Selbst für einen guten Menschen würde kaum jemand von uns sterben, obwohl es das vielleicht geben mag. Gott aber hat uns seine große Liebe gerade dadurch bewiesen, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Wie viel weniger müssen wir einmal am Gerichtstag Gottes Zorn fürchten, nachdem wir jetzt durch den Opfertod Jesu von unserer Sünde, von unserer Schuld freigesprochen sind. Als wir noch Feinde waren, hat Gott uns durch den Tod seines Sohnes mit sich selbst versöhnt. Wie viel mehr werden wir, da wir jetzt Frieden mit Gott haben, am Tage des Gerichts bewahrt bleiben, nachdem ja Christus auferstanden ist und lebt. Lob und Dank sei ihm dafür. Schon jetzt sind wir durch unseren Herrn Jesus Christus mit Gott versöhnt. Er redet hier vom perfekten Moment, vom perfekten Zeitpunkt. Aber erstmal wird so beschrieben, das ist wenig schmeichelhaft so, erstmal wird beschrieben, wie Gott uns sieht. Da gibt es so vier Adjektive, die sind jetzt nicht so richtig schmeichelhaft. Da steht nämlich, wie bist du drauf? Du bist schwach, gottlos, Sünder und Feind Gottes. Schwach, gottlos, Sünder, Feind Gottes. Das sind so vier Begriffe mal, die über deinem Leben stehen. Manche würden sagen, ey, das kannst du doch nicht so deutlich sagen. Es ist also, vielleicht wird man ein bisschen negativ beeinflusst durchs Umfeld, so, aber so von Grund auf, nee. Von Grund auf ist der Mensch eigentlich gut und nicht so hart, dass du so hart sagst, das ist schwach, gottlos, Feind Gottes, Sünder. Nein. Der Mensch ist eigentlich so grundgut und wird von der Umgebung erstmal schlecht gemacht. Ich weiß nicht, ob ihr Kinder habt, manche von euch haben Kinder, und wenn ihr schon mal am Spielplatz so wart und es beobachtet habt, so kleine Kinder, ganz kleine Kinder, noch nicht so sehr beeinflusst von einer negativen Umgebung, weil sie noch so klein sind. Aber ich habe das noch nicht erlebt, mit meinen Kindern am Spielplatz zu sagen, dass die Kinder sagen, hey, ist deins, ist deine Schaufel. Oder hey, wie wär's, lass uns teilen, lass uns miteinander spielen. Nein, die Kleinen schon von Anfang an haben ein großes Ding. Meins! Meins! Nur, dass du es weißt, ist meins. Also mein Kleinster von den drei, der kann immer noch nicht reden. Es wird langsam Zeit, dass er mal alles lernt. So. Aber eine Sache, der ist der Hammer. Ich bin super Fan von dem, wirklich super Fan von dem. Aber eine Sache kann der so deutlich ausdrücken wie sonst gar nichts. Weil er immer noch nicht reden kann, kann er manche Sachen noch nicht so deutlich ausdrücken. Aber eine Sache, unzweifelhaft für alle, die im Raum sind, sowas von klar. Meins. Egal, ob es Heinz ist oder nicht, meins. Ich glaube nicht, dass wir nur durch äußere oder durch unsere äußere Umgebung irgendwie negativ beeinflusst werden. Ich glaube, das liegt in uns drin. Versuch mal, dauerhaft in deinem Leben dein Ding durchzuziehen, das zu tun, was du willst, ohne dabei jemanden zu verletzen. Kriegst nicht hin. Das ist das Ding. Du bist von Anfang an mit dem großen Programm da. Es geht um mich. Auch im Blick auf Gott. Jeder von uns lebt diese Schiene. Zu sagen, einerseits, Gott, viele von euch sagen das vermutlich so, christlich geprägt oder so, Gott, das ist ganz schön gut, so was du uns an Lebenshinweise gibst. Gott, du bist mein Coach. Du hast mir gute Tipps gegeben, wie mein Leben funktioniert, und ich möchte in wesentlichen Punkten schon mich danach richten. Das klingt für mich logisch und nachvollziehbar, aber Nur, dass du es weißt. In dem einen Punkt weiß ich das deutlich besser als du. In der Beziehung mit dem, nee. Versöhnung? Nee. Oder in dem, wie ich über andere rede? Nee, ich weiß besser. Oder in dem, wo Wahrheit dran ist oder wo eine kleine Notlüge dran ist, ich weiß besser. Wir sagen dauerhaft, jeden Tag, jeder von euch sagt dauerhaft, heute, in diesem Tag wirst du dauerhaft das sagen. Immer wieder an unterschiedlichen Punkten. Gott, nur, dass du es weißt. Deine Hinweise, die sind ganz cool, aber in dem Punkt vertraue ich dir nicht. In dem Punkt weiß ich deutlich besser, was richtig ist, als du. In dem Punkt mache ich mein Ding und du kannst mir gestohlen bleiben. Es wird viele Situationen auch an diesem Tag heute geben, wo du in dieser Spur unbewusst unterwegs bist, zu sagen, Gott, ich vertraue dir in diesem Punkt nicht. Ich mache mein Ding. Und dadurch hast du dich zum Feind Gottes erklärt. Zum Konkurrenten zu sagen, nein, ich mache mein Ding. Mach du dein Ding, ich mache mein Ding. Dadurch wirst du zum Feind Gottes. Das steht über deinem Leben. Und das ist keine richtig gute Nachricht. Gott zum Feind zu haben, ist nicht so richtig eine gute Nachricht. Da solltest du dich kümmern drum, dass es irgendwie wieder gerade gerückt wird. Vielleicht solltest du mehr beten oder so. Vielleicht solltest du mehr Bibel lesen, dich anstrengen, ein bisschen besser durch den Tag zu kommen, ein bisschen gottgefälliger durch den Tag zu kommen oder so. Streng dich mal ein bisschen mehr an. Nein, das ist nicht die Botschaft von diesem Buch hier. Die Botschaft von diesem Buch ist eine andere. Die sagt nämlich, ja, das machst du heute, das hast du gestern gemacht und das machst du morgen, dass du dein eigenes Ding machst. Du hast dich zum Feind Gottes erklärt. Du bist Feind, du bist schwach, du bist Sünder und du bist gottlos. Das steht über deinem Leben. Und Gott sucht den perfekten Moment, wo er dir seine Liebe zeigen kann. Und er überlegt, wann ist der perfekte Moment, dir meine Liebe zu zeigen? Und er sagt, der perfekte Moment, wo ich mich rettend und liebend dir zuwende, ist da, wo du Feind bist, da, wo du schwach bist, da, wo du gottlos und Sünder bist. Das ist der perfekte Moment, wo ich mich dir rettend zuwende. What? Das klingt nicht nach dem perfekten Moment. Ich denke mir so, Gott, du könntest mich erwischen mit deiner Liebe, wenn ich so meine heiligsten Momente habe, wo ich gerade in meiner tiefen Gebetssession drin bin und meine heiligsten Momente habe, da könntest du mich packen mit deiner Liebe und das ist doch gut, das ist so, eine Hand wäscht die andere, wir kommen so zueinander. Nein, Gott sagt, wo du gar nichts unternommen hast, da war der perfekte Moment, meine Liebe zu zeigen. Das ist der perfekte Moment. Warum? Warum? Ich möchte gerne deutlich machen, wer ich im tiefsten Wesenskern bin. Ich bin die Liebe in Person. Ich bin die Liebe in Person und die dockt nicht an dem, was du machst oder lässt, an deinen Versäumnissen, an deinen Schwächen oder irgendwas. Die dockt da nicht dran an, sondern ich kann nicht anders als dauerhaft zu lieben. Ich bin die Liebe in Person. Und deswegen ist es der perfekte Moment, wo du schwach, wo du Sünder, wo du gottlos bist, mit meiner göttlichen Liebe dich zu erreichen, damit deutlich wird, diese Liebe ist unkaputtbar. Diese Liebe ist dauerhaft und die kannst du niemals zerstören. Niemals. Deswegen ist es der perfekte Moment, wo ich dich krieg mit deiner Liebe. Gott wird niemals in seiner Liebe niemals von dir bewegt. Dass du sagst, hier locke ich ein bisschen Liebe aus Gott raus. Nein, Gott wird nicht von dir bewegt. Gott wird von Gott bewegt. Denn Gott ist die Liebe. Und er kann nicht anders als zu lieben. Ich möchte das gerne mal bei diesen beiden hier demonstrieren. Also die Doro und der Manu. Ein hübsches Paar seid ihr. Also ich merke schon die ganze Zeit, wo ich hier da am Radeln war daneben so. Vielleicht kriegt ihr das, die ersten Reihen kriegt das vermutlich noch mit. Da knistert sowas von. Ist der Wahnsinn, da ist so. Ja, ah. Der Manu, der guckt die ganze Zeit die Doro an und die Doro guckt zurück und da ist. Ich mache einen Workshop für euch heute Abend, heute Mittag. Thema Sex und so.
Nee, ich bin verheiratet.
Achso, okay. Aber Workshop ist vielleicht der falsche Titel, also. Seminar. Ist mehr so theoretisch. Aber bei euch zwei, da knistert schon, ich merke das und so. Also stellt euch mal vor, also die Doro guckt den Manu an, Manu guckt Doro an, Manu denkt, was für ein hübsches Mädchen. Und auch Manu hat bestimmt irgendwelche Begabungen. Vielleicht. Doro guckt Manu an, Manu guckt Doro an, denkt, oh, was für ein Lächeln. Doro denkt, Wahnsinn, die Manuel-Neuer-Flasche. Und so gucken sie sich gegenseitig an. Und jetzt ist es normalerweise so, in so Liebesbeziehungen so, man geht so Schritt für Schritt aufeinander zu. Mach das doch mal.
Das bringt nichts. Wir sind auf einem Laufband.
Ach, ihr seid auf dem Laufband. Ah, das habe ich jetzt fast übersehen. Genau, aber so ist das normalerweise. Stellt euch mal vor, so, da geht so, also normale Beziehungen, da geht man so aufeinander zu und man hangelt sich so rein, kommt was zurück? Ja, kommt, glaube ich, was zurück, also ich kann nicht den nächsten Schritt gehen und so. So ist das so ein gegenseitiges Aufeinanderzugehen. Jetzt stellen wir uns mal vor, Manu, du wärst Gott. Komm mal.
Warum darf er Gott sein?
Warum ich Gott sein soll? Hallo? Weil ich größer bin?
Außerdem kann ich mir schlecht vorstellen, dass Gott irgendwie so außer Atem ist irgendwie. Wie du. Also, Manu ist Gott. Und jetzt ist die Frage, wann ist der perfekte Moment, wo Manu sich mit seiner göttlichen Liebe Doro zuwendet? Wann ist der perfekte Moment? Jetzt wäre ein guter Moment. Ist jetzt der richtige Moment?
Nein, jetzt ist noch nicht der richtige Moment. Du könntest ein bisschen schneller laufen. Komm, du könntest wenigstens ein bisschen mehr beten.
Ha? Ich renn doch schon.
Oder
auf geht's.
Dich wenigstens auf die Suche nach mir machen.
Mehr Komm. Stille Zeit, auf geht's.
Komm schon, schneller. Schneller, Doro. Ja, komm.
Habt ihr es geschafft? Ich bin am Boden.
Ist das der richtige Moment, wo Manu sich als Gott in Liebe Doro zuwendet? Ist das der richtige Moment, wo sie am Boden liegt?
Mach deinen Scheiß allein. Lass mich einfach in Ruhe.
Oder ist drittens das der richtige Moment, wo sie so Rücken zudreht und sagt, kann's alleine bleiben? Ist das der richtige Moment, wo Gott sich in Liebe Doro zuwendet? Ich sage euch was. Letztlich spielt es überhaupt gar keine Rolle. Denn nochmal, Gott wird von Gott bewegt und nicht von uns. Nicht von dem, was wir leisten und wo wir scheitern. Auch, dass wir am Boden liegen, ist keine Bedingung dafür, dass Gott uns liebevoll sich zuwendet. Gott wird von Gott bewegt und er kann nicht anders, als dich dauerhaft zu lieben. Du kannst deine Liebe nicht vergrößern, du kannst dich rauskitzeln aus seiner Liebe noch mehr. Durch keine stillen Zeitmarathon oder irgendwas anderes. Und du kannst deine Liebe nicht verkleinern, durch was für auch immer Scheiße du gerade durchgehst. Du kannst seine Liebe nicht verkleinern, denn Gott wird von Gott bewegt. Und er sagt deswegen, das ist der perfekte Moment, wo du Sünder, wo du Feind, wo du gegen mich warst, absolut gegen mich warst. Da ist der perfekte Moment, wo ich mich dir zuwende, damit das deutlich wird, meine Liebe ist unabhängig von dem, was du tust. Die steht und 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 die steht fest. Die steht dauerhaft fest. Du kannst sie nicht verändern. Und dann sagt er, wie das funktioniert. Ich mache da nicht nur Sprüche, sagt er. Ich mache nicht nur Sprüche, sondern ich gebe das Beste, das Größte, das Stärkste, was ich habe. Ich gebe meinen geliebten Sohn damit du leben kannst, um das deutlich zu machen. Ich weiß nicht, ob ihr das vorstellen könnt euch. Ich möchte mal so ein ganz unrealistisches Gedankengebäude aufbauen, okay? Also, sagen wir mal, dein bester Freund, der ist todkrank und der überlebt mit einer Blutspende von dir. Und die Blutspende wird aber, die OP, die dann für dich ansteht, die wirst du nicht überleben, das weißt du schon vorher. Jetzt, wie reagierst du? Gibst du dein Leben, damit er leben kann? Das ist dein bester Freund. Ich glaube, die wenigsten machen das. Vielleicht gibt es ein oder zwei von euch, die sagen, okay, ich würde das tun. Ich habe vielleicht sowieso nichts mehr groß zu erwarten in diesem Leben. Jetzt machen wir es nochmal unrealistischer, total unrealistischer. Jetzt denken wir mal, du könntest das Leben retten von jemandem, das ist gar nicht dein Freund, sondern du kennst ihn gar nicht. Total unrealistisch. Machen wir es noch unrealistischer, noch total verrückter. Sag mal, du könntest das Leben retten von jemandem, den kennst du. Ist nicht dein Freund, im Gegenteil. Der erzählt ständig Lügengeschichten von dir. Der hat deinen Ruf ruiniert, alle reden, gucken dich blöd an, weil er mies mit dir umgegangen ist. Und jetzt könnte er überleben, wenn du dein Leben gibst. Total unrealistisch. Jetzt machen wir noch unrealistischer. Dieser, dein Feind, der dein Leben kaputt gemacht hat, fragt noch nicht mal danach bei dir. Der bittet noch nicht mal. Und du gibst dein Leben, damit er leben kann. Total unrealistisch. Und genau das ist, was in diesem Vers steht. Ich möchte es nochmal vorlesen. Genau das ist, was Gott getan hat. Selbst für einen guten Menschen würde kaum jemand von uns sterben. Vielleicht ein oder zwei von euch. Obwohl das es vielleicht geben mag. Gott aber hat uns seine große Liebe gerade dadurch bewiesen, dass Christus für uns starb. Wann? Als wir noch Sünder waren, als wir Feinde waren, als wir gottlos und schwach waren. Gerade da hat er uns seine Liebe gezeigt. Um ein neues Maß an Liebe deutlich zu machen, eine neue Maßeinheit. Das ist ganz anders wie sonst. Liebe, wenn es gut geht zwischen Partnern, vielleicht gibt es hier so ein paar. Wenn es gut geht, läuft die so, ich investiere viel Liebe und der Partner investiert viel Liebe und dann ist es beides richtig cool. Wenn es normal läuft, also ziemlich schlecht läuft, dann ist das so. Ich möchte wenig investieren. Was? Ich soll mich verändern? Nee, ich mache mein Ding weiterhin. Also ich investiere wenig für Liebe, aber ich möchte natürlich so viel kriegen. Also du sollst schon für mich da sein, du sollst dich schon verändern, du sollst bitte schön ein großartiger Liebhaber sein, aber ich mich verändern? Nee. Und Gott stellt es auf den Kopf. Total, total. Er investiert alles, was er hat. Alles. Für jemanden, der nicht danach fragt, der feindlich gesinnt ist, der gegen ihn ist. Das ist eine ganz neue Liga von dem, wie Liebe ist. Das gibt's auf diesem ganzen Planeten sonst nirgends. So eine Art von Liebe.
Da bin ich echt froh, dass Gott nicht auf eBay unterwegs ist. Ich meine, der hätte bestimmt viel zu viel für so eine Flasche bezahlt, nicht so einen guten Preis wie ich. Ja? Ich will schließlich das Beste für den geringsten Preis. Und Gott will das Geringste für den höchsten Preis.
Ja, genau so ticken wir, so Schnäppchenjäger wie du, genau. Aber das ist genau andersrum.
Aber dann kann ich ja eigentlich aufhören mit Laufen, dann kommt es auf mein Laufen nicht an.
Das sagen wir schon die ganze Zeit, ja.
Kann ich dann auch aufhören?
Zum Beispiel.
Cool.
Cool.
Cool. Vielleicht. Vielleicht ist das so, dass genau das Gott an diesem Wochenende bei dir machen will, dass er auf den Stoppknopf drücken will Und also dein Laufband, auf dem du drin bist und rennst und rennst und du bist in deinem Ding drin, dass er das stoppen will und sagen will, ich möchte dir mal zeigen, wie ich über dich denke. Und wenn du das sehen würdest, wenn du das tief in deinem Herzen erkennen würdest, das würde dein Laufband stoppen. Das würde dein Drehen stoppen. Ich bin der perfekte Vater. Der perfekte Vater. Und im Epheserbrief heißt es, Gott ist das Urbild aller Vaterschaft, also der perfekte Vater. Jesus macht das deutlich an diesem ganz bekannten Gleichnis. So tickt Gott, der seinen beiden Söhnen alles gibt, der großzügig ist, der sagt, was mein ist, ist auch dein. Ich gebe gerne. Und als dann sein Sohn kommt und sagt, ich möchte gehen, gib mir dein Erbe, ich erkläre dich für tot, du sollst lieber heute sterben als morgen, gib mir das Erbe. Er erklärt ihn öffentlich für tot. Da gibt er ihn frei und sagt, du kannst gehen, anstatt ihn den Arsch zu versohlen, was normal gewesen wäre. Er gibt ihn frei. Und jetzt wartet er, wann kommt mein Sohn wieder? Und als er ihn von der Ferne sieht, reagiert er ganz außergewöhnlich. So ein reicher Mann, wie er da beschrieben wird, mit allem möglichen Besitz und Dienern und allem möglichen, der kommt niemals auf die Idee zu rennen. Sondern so ein reicher Mann, wenn der sich überhaupt bewegt, dann schreitet der. Der schreitet. Und jetzt zeigt uns Jesus einen Vater, der seinen Rock hochzieht. Man sieht seine nackten Beine behaart. Er nimmt seinen Rock hoch und läuft und rennt seinem stinkenden Sohn entgegen und sagt, dass du mich für tot erklärt hast, ist mir egal. Dass du mein Geld mit Huren verprasst hast, ist mir egal. Dass du stinkst wie ein Schwein, ist mir egal. Ich liebe es, dich in den Arm zu nehmen. Ich liebe es, mit dir zu feiern. Das ist der Gott, an den wir glauben. So tickt er. Und das hat mir lange keiner so deutlich gesagt. Mein großes Thema, ich dachte, das große Thema des christlichen Glaubens ist, das große Ziel ist, je länger, je weniger zu sündigen. Das dachte ich lang. Großes Thema des christlichen Glaubens ist, je länger, je weniger zu sündigen, immer weniger zu sündigen. Und damit kommt es unter der Hand zu einer Dauerbeschäftigung mit dem Thema Sünde. Dauernd müssen wir uns um das Thema Sünde drehen. Und unterbewusst denke ich dann auch, ah ja, dann bist du auch Gott so, dass du eher an meiner Sünde interessiert bist als an mir als Person. Du guckst also ständig drauf. Pass auf, kleines Auge, was du siehst. Hat mir lange keiner gesagt, dass Gott viel stärker an mir interessiert ist als an meiner Sünde. Hat mir lange keiner gesagt, dass Gott mich gut findet. Hat mir lange keiner gesagt, dass Gott vergisst, was in meiner Vergangenheit war. Hat mir lange keiner gesagt, dass Gott nichts lieber will. Nichts lieber, als einfach nur mit mir zusammen zu sein. Hat mir lange keiner gesagt, dass Gott so empfindet wie ein Papa. Mein Sohn hat vor einiger Zeit Kindergeburtstag gehabt, 5 Jahre alt. Und während dem Kindergeburtstag, Spiele vorbei und dann kurz vor dem Abendessen gab es noch die große Fußballpartie. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal zugeguckt habt, wie 5-Jährige Fußball spielen. Ja, das ist jetzt kein Hochgenuss, das ist filigran, ist dann manches ausbaufähig noch. Also da geht es mehr gegen die Schienbeine als gegen den Ball und so und Fehlpässe ohne Ende. Aber ich habe da zugeguckt und es war Hochspannung, ich sage Hochspannung. 0-0, das ging schon ewig, das Spiel, es passiert nicht. Und ich gucke und ich sehe meinen Sohn, der hat Geburtstag und meine Frau, die kommt schon hinten und sagt, ey, Essen ist fertig, es gibt jetzt Abendessen, kommt alle rein. Nein, noch nicht. Und sie, doch, jetzt müsst ihr, nein, noch nicht, doch, jetzt müsst ihr kommen, nein. Und kurz bevor meine Frau gesagt hat, jetzt müsst ihr aber wirklich kommen, mein Sohn, in meiner Vorstellung, wird das ein bisschen größer und ein bisschen schöner. Mein Sohn packt sich den Ball, umspielt 5, 6, 7, 8, 9 Leute. So viel war nicht da, aber ist egal. Er läuft durch die Abwehr rein, haut drauf und schießt und unter das Dreieck rein, ans Lattenkreuz, auf die Linie und puff, hin rein. Mein Sohn hat das 1-0 geschossen, das einzige Tor des Tages. Ich war durch. Ich war durch. Es war der Hammer. Ich war stinkestolz. Mein Sohn. Wow. Ja. Yeah. Könnte das sein? Könnte das sein, dass Gott so empfindet, wenn er dich sieht? Kannst du das an dich ranlassen? Dass er stolz ist auf dich. Wenn du was hinkriegst, dass er sagt, ja. Das ist meiner. Der gehört zu mir. Mein Sohn, meine Tochter. Die Bibel sagt das, wenn schon sündige Väter wie ich so empfinden, wie viel mehr der perfekte Vater, der dich sieht und es genießt, dich zu sehen. Es genießt, dich zu sehen. Genießt, mit dir zusammen zu sein. Du machst ihm Freude, allein weil du bist. Das ist der perfekte Vater. Das kann gut sein, dass du lange mit ihm schon unterwegs bist. Dass du viel über ihn weißt, viele Eidlinger Jugendtreffen besucht hast, Jugendgruppen und alles Mögliche. Es kann sein, dass du von dieser Liebe redest, regelmäßig redest. Es kann sein, dass du Pastor bist, wie ich, und trotzdem es nie gewagt hast, wirklich in diese Mitte zu treten, wo die Liebe Gottes wohnt und dich einfach beschenken zu lassen von ihm. Rauszugehen vom Laufband und einfach zu sagen, ich möchte mir das gerne zusagen lassen jetzt. Nicht nur vom Kopf, sondern in meinem Herz, tief in meinem Herz, dass es mich total verändert. Ist das so, Gott, dass du mich über alles liebst, dass du dauerhaft da bist für mich, ist das so? Sag's mir bitte zu. In diesen Kreis der Liebe Gottes einzutreten und das aufzunehmen, wird dein Leben verändern. Total. Du bist nicht mehr auf dem Laufband, rödelst nicht mehr um das, was du tun kannst, Gott gefallen, anderen Menschen gefallen, dir deinen eigenen Wert zu geben. Dein Leben wird total neu. Total neu. Ich habe das erlebt, wieder neu, auch jetzt bei dieser Vorbereitung. Ich hatte die letzten Tage vor diesem Treffen ja mega viel war da los, total viel los. Ich musste viel vorbereiten, auch fürs Pfingstjugendtreffen, aber auch für andere Dinge. Und ich war am Rödeln und ich hatte so in diesem Rödeln zwei große Ziele. Das eine ist, wie kommst du in dem ganzen Stress gut durch? Wie geht es am schnellsten, dass du irgendwie durchkommst? Und das zweite, wie kriegst du es irgendwie hin, dass du dabei auch noch gut wegkommst? Und dann steht dieser Text vor mir, aus Römer 5. Und ich habe plötzlich diesen heiligen Moment, dass ich merke, oh, das bin ich. Wieder habe ich mich zum Feind Gottes erklärt. Ich habe mich zum Konkurrenten Gottes gemacht. Es geht um mich. Ich möchte gut durchkommen. Ich möchte zu Ehren kommen. Es geht um mich. Ich bin der Feind Gottes. Ich bin dein Konkurrent, Gott. Eigentlich soll es darum gehen, dass du zu Ehren kommst. Dass du geehrt wirst. Und dann steht dieser Text vor mir und sagt, ja, ich bin dieser Feind Gottes. Aber kann das sein, Gott, dass du jetzt noch, jetzt in diesem Moment, wo ich dein Konkurrent bin, voll Liebe für mich bist? Was ist das für eine Liebe? Das gibt es in dieser Welt nicht nochmal. Nicht nochmal. Es kann sein, dass in deinem Leben manches schiefläuft gerade. Es kann sein, dass es durcheinander geht und dass du denkst, jetzt ist gerade nicht der perfekte Moment. Weil du dich entweder dein eigenes Ding machst oder weil dein Leben irgendwie am Zerbröseln ist. Und Gott sagt, das ist der perfekte Moment, mit dir eine neue Geschichte anzufangen. Komm rein. Komm rein in diesen Ort, wo du dich beschenken lässt von meiner Liebe. Komm rein. und dein Leben wird neu. Vielleicht manche zum ersten Mal. Ihr habt dazu an diesem Wochenende Gelegenheit, ja, heute Abend zum Beispiel oder auch bei einem Seminar morgen, wo es darum geht, neu sein Leben ganz festzumachen bei Jesus. Bitte, verpasst doch die Chance nicht. Komm rein in diesen Ort, wo du dich beschenken lässt von der Liebe Gottes und wo dein Leben tatsächlich neu wird. Ich komme zum Schluss, das Buch Judas, kleiner Brief im Neuen Testament. Das hat nur ein Kapitel und ich frage mich manchmal, warum steht der da überhaupt drin? Das ist so ein kleines Ding, so, also ein paar Verse, warum steht dieses Buch da drin? Und dann gibt es in Vers 21 fünf kurze Worte und die allein rechtfertigen, dass dieses Buch im Neuen Testament steht. Das steht schlicht, bleib fest. Bleib fest in der Liebe Gottes. Bleib fest in der Liebe Gottes. Bleib fest in der Liebe Gottes. Wir sind ganz gut, fest zu bleiben. Fest zu bleiben in meiner Vergangenheit. Fest zu bleiben in meinem Scheitern. Fest zu bleiben in meinen Enttäuschungen. Fest zu bleiben in dem, dass ich von anderen verletzt wurde. Ich bin gut, fest zu bleiben in diesen Dingen. Judas sagt, nein, bleib fest in was anderem. Bleib fest in der Liebe Gottes. Bleib fest. Es gibt nichts, worüber, was wichtig wäre für dich. Manche sagen vielleicht auch schon wieder die Liebe Gottes. Puh, das haben wir schon ein paar Mal gehört. Zu den Ephesern sagt Paulus, mein größter Wunsch ist es, ihr habt schon vieles erkannt, ihr habt vieles entdeckt, auch vom christlichen Glauben, aber mein größter Wunsch ist es für euch, dass ihr, das wäre geistliches Wachstum hoch 10, dass ihr die Breite, die Länge, die Höhe, die Tiefe, die Weite der Liebe Gottes noch viel mehr durchschaut, denn diese Liebe übersteigt bei weitem unser Verstehen. Judas sagt, bleib doch fest, bleib fest in der Liebe Gottes, bleib da, bleib da, bleib da. Ich möchte beten. Das bist du bist der perfekte Vater. Du bist ehrfurchtsgebietend. Keiner ist so heilig und wunderschön wie du. Und gleichzeitig bist du der, der sich in purer Liebe uns zuwendet. Dort, wo ich mich zum Feind erklärt habe, zum Konkurrenten für dich, wo ich sage, es ist mir egal, was du sagst. Es ist mir total egal. Ich mache mein eigenes Ding. Das hast du für den perfekten Moment erklärt, deine Liebe mir zu zeigen. Und jetzt lebe ich davon. Und ich wünsche mir sehr, dass hier jeder auf diesem Pfingsttreffen, dass jeder das sagen kann, ich lebe davon. Ich lebe von nichts mehr als von dem, dass du mich beschenkst mit deiner Liebe und mich ganz und gar durchdrängst. Ich bitte, dass du Mut machst, hier vielen Einzelnen Mut machst, in diesen Kreis der Liebe Gottes einzutreten, bewusst und neu sich füllen zu lassen, beschenken zu lassen von deiner Liebe. Komm bitte, werbe weiter um uns und rede mit uns, sodass unser Leben neu wird. Amen.